Ja, auch ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 58, Vers 1 bis 11. Es spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Volk Israel. Ruf, so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte meinem Volk seine Vergehen vor. Zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Sie rufen Tag für Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie gehen gern zum Tempel in meine Nähe, weil sie sich für ein frommes Volk halten, das nach den Geboten seines Gottes lebt. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdienten Rechte. Warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter noch mehr an als sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr euch selbst quält und nichts esst und trinkt, wenn ihr den Kopf hängen lasst und euch in Trauerkleidern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein, ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen, nehmt Obdachlose bei euch auf und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Meine Macht und Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verächtlich mit dem Finger auf andere zu zeigen. Macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Immer werde ich euch führen. Auch in der Wüste werde ich euch versorgen. Ich gebe euch Gesundheit und Kraft. Ihr gleicht einem gut bewässerten Garten und einer Quelle, die nie versiegt. Wenn ich so diese letzten Verse lese, dann ist da ganz viel drin von dem, was ich mir wünsche. Das wünsche ich mir so sehr, dass Gottes Licht meine Dunkelheit vertreibt. Wir wünschen uns, dass unsere Wunden in kurzer Zeit geheilt werden, dass Menschen auf unsere barmherzigen Taten aufmerksam werden und darin Gott entdecken, dass Gottes Herrlichkeit aus unserem Leben herausscheint, dass er uns ganz klar führt, dass er uns selbst in der Wüste versorgt, dass er auf unser Gebet antwortet, dass er uns mit Gesundheit und Kraft beschenkt. Was sind das für wunderbare Verheißungen? Da fährt Gott so richtig auf das Beste, was er so anzubieten hat. Das Ding mit Verheißung ist nur, die muss man immer im Kontext sehen. Es gibt da so ein Merksprüchlein: Findest du im Text ein Deshalb, frage dich weshalb. In unserem Fall steht da ein Dann, also fragen wir uns wann. Bevor wir uns aber die Bedingungen für diese Verheißung anschauen, möchte ich kurz nochmal in Vers 1 bis 5 schauen. Da sehen wir, wie die Israeliten damals mit Gott unterwegs waren. Und das finde ich sehr beeindruckend. Wir lesen da, dass sie Tag für Tag zu Gott gerufen haben, dass sie nach Gottes Willen gefragt haben, dass sie gerne in den Tempel, gerne in den Gottesdienst gekommen sind. dass sie nach den Geboten gelebt haben und dass sie regelmäßig gefastet haben. Klingt für mich nach sehr vorbildlichen Juden, nach Eigenschaften, die ich mir in meinem eigenen Leben vielleicht manchmal wünsche. Und viele von diesen Eigenschaften passen auf unsere Gemeinde. Wir fördern Gebet, wir haben ein 24-Stunden-Gebet, eine Woche lang. Wir wollen Menschen erreichen, machen dafür einen Glaubensgrundkurs. Wir haben einen Kirchenvorstand, der sich ausstreckt, Gottes Willen für diese Gemeinde herauszufinden. Aber die Geschichte zeigt, dass auch wir Christen ja immer wieder einen blinden Fleck hatten in unserer Theologie. So Sünden, die akzeptiert sind in unserer Gesellschaft, in dem System, in dem wir leben. In der Kolonialzeit damals, als Sklavenhaltung noch vom Gesetz legalisiert war, waren es leider die Christen, die das ganz oft unterstützt haben. Warum auch? Ist ja biblisch. Man kann da Bibelverse anführen. Wir sollen uns der staatlichen Ordnung unterordnen. Die Sklaven sollen ihren Herren gehorsam sein. Und jeder bleibe in dem Stand, in dem er geboren wurde. Menschen wie William Wilberforce, der sich in der Politik engagiert hat, um Sklaverei zu beseitigen, waren leider die Ausnahme zu dieser Zeit. Oder gehen wir ein bisschen in unsere jüngere Geschichte, die Nazizeit. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns denken oder sagen würden, ja, ich wäre dann so ein Dietrich Bonhoeffer, einer, der gegen das System aufsteht. Aber auch da waren Menschen wie Bonhoeffer die Ausnahme. Ich würde schätzen, dass weit mehr als 90% der Christen sich brav dem System angepasst haben und nicht ungemütlich wurden. Warum auch? Das könnte ja Nachteile haben. Warum überhaupt protestieren? Wir sind doch die, die den Vorteil haben von der weltweiten Ungerechtigkeit. Wir sind die Nutznießer des Systems, in welches wir geboren wurden. Und es ist sehr schwer, ein System, in dem man lebt, zu durchbrechen. Klar, es ist ja auch unsere Prägung. Würde in unserer Gemeinde ein Ehemann fremdgehen und deshalb seine eigene Ehefrau verlassen, dann wäre der Skandal groß, da bin ich mir sicher. Und zu Recht. Aber wenn wir den Schrei der Armen ignorieren und nicht helfen, obwohl wir es könnten, dann erhebt niemand seine Stimme, weil das passt in unser System. Und so zeigt auch der Bibeltext von heute, der Predigttext, ganz wunderbar diesen blinden Fleck der Israeliten. Ich lese nochmal Vers 6 bis 7. Nein, ein Fasten, das mir, dem Herrn, gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Gebt den Hungrigen zu essen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Das ist die Bedingung für die Verheißung. Und darin steckt so richtig viel von Gottes Herzen, finde ich. Sein Herz für die Armen, Geringen, die Unterdrückten, die, die sonst keiner will, die Außenseiter. Erzbischof Desmond Tutu aus Afrika hat mal gesagt, wenn ich behaupte, Gott sei schwarz, dann meine ich damit nicht eine Rasse oder Hautfarbe, sondern seine grundsätzliche Identifizierung mit den Armen und Unterdrückten dieser Welt. Ich erinnere mich noch im Sportunterricht, wenn es dann hieß, Fußball zu spielen, dann wurden die zwei besten Fußballspieler meistens ausgewählt und die haben dann so tipptopp gegeneinander gemacht und dann wurde gewählt und zuerst kamen immer die besten Fußballspieler dran und der Kreis derer, die nicht so gut Fußball spielen konnten, wurde immer kleiner. Und ich denke, bei vielen vielleicht auch die Scham, die Verletzung derer, die da übrig geblieben sind, größer. Und wenn dann noch der Kapitän gesagt hat, so am Schluss, ich nehme noch Rudi und die anderen drei könnt ihr haben, dann war das bestimmt nicht so lustig für die anderen drei. Und Ich spinne da so ein bisschen rum und ich stelle mir vor, wie dann irgendwie so der Himmel darüber aufgeht. Und so wie bei der Taufe von Jesus, Gott sagt, hey, das sind die, die will ich. Das sind meine, die will ich in meinem Team haben. Mit denen will ich diese Welt verändern. Die, die sonst niemand haben will, die sind bei mir willkommen. Das sind meine Leute. Steile These, was der Desmond Tutu sagt und was ich sage. Klingt ja ganz nett, aber ist das Ganze biblisch? Das ist ja die Frage, die wir uns immer stellen. Wir haben heute schon zwei wunderbare Bibelverse zu dem Thema gehört. Matthäus 25, Vers 40. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich mit den Geringsten, mit den Kleinsten. Und wir können ihm unsere Liebe zeigen, indem wir uns um die Geringen kümmern. Und Jesaja 61, Vers 1, beziehungsweise er sagt es auch nochmal in Lukas, da bezieht Jesus diesen Vers ganz auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich lese zurzeit das dritte, vierte Mal die Bibel durch und ich habe diesmal eine sehr spezielle Übersetzung gewählt. Das ist eine englische Bibel, heißt The Poverty and Justice Bible. Und das Besondere an dieser Bibel ist, dass schon alle Verse zu diesem Thema Ungerechtigkeit, zum Thema Armut, Gottes Herz für die Armen, sind schon markiert von vornherein. Und man sieht es wahrscheinlich ein bisschen schlecht, aber wer da mal drin blättert, wird merken, wow, die Bibel hat da richtig viel zu sagen. Das ist mir früher, als ich die ersten zwei Mal die Bibel durchgelesen habe, nicht so aufgefallen. Da habe ich nicht meine Aufmerksamkeit drauf gelegt. Das ist mir vollkommen entgangen. Und diese Bibel hilft mir, das in der Bibel zu entdecken. Und dann sieht man es plötzlich auf jeder Seite. Schon am Anfang. Gott erschafft die Menschen gleichwertig. Er hat nicht einen über den anderen geschaffen. Dann der Exodus, eines der größten Geschichten im Alten Testament, wie Gott sein Volk aus der Sklaverei rausholt. Und dann gibt er seinem Volk Gebote und viele dieser Gebote waren da, um Armut prophylaktisch zu bekämpfen oder wenn sie denn da ist, wieder aufzuheben. Zum Beispiel das Erlassjahr. Jedes 50. Jahr sollten alle Schulden erlassen werden und jeder Sklave sollte freier Mann wieder werden. Oder die Bauern sollten Reste, die auf den Boden fallen, liegen lassen, dass abends die Armen kommen konnten und diese aufheben konnten, um Essen zu haben. In dem kleinen Buch Ruth sehen wir, wie Gott einer armen Witwe Gerechtigkeit verschafft. In dem Psalm lesen wir immer wieder Sätze wie: Ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Waisen ist Gott in seinem Heiligtum. Den Einsamen gibt er ein Zuhause, den Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Oder in den Sprüchen entdecken wir Verse wie 19, Vers 17. Wer den Armen etwas gibt, gibt es Gott und Gott wird es reich belohnen. Die Propheten kreiden die Ungerechtigkeit der damaligen Zeit immer an und erheben ihre Stimme dagegen. Jesaja 1, Vers 17. Lernt wieder Gutes zu tun, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, tretet den Gewalttätern entgegen und schafft den Waisen und Witwen Recht. Und dann kommt Jesus, ein Freund der Außenseiter, der zu denen geht, die damals keiner haben wollte, zu den Aussätzigen, die außerhalb der Stadt leben mussten, zu den Zolleinnehmern, die verhasst waren. Jesus, ein Freund der Sünder und derer, die keiner haben wollte, ein Gott der Loser sozusagen. Und dann sagt er so steile Sätze wie in seiner Feldrede in Lukas 6, Vers 20, selig sind die, die da arm sind. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Menschen eingesetzt werden, die nur diese Aufgabe hatten, dafür zu sorgen, dass die Lebensmittel, die da waren, gerecht verteilt wurden, dass niemand einen Nachteil hatte. Die Briefe sind voll von Gottes Herz für die Armen. Da heißt es zum Beispiel in Jakobus 2, Vers 5, hat nicht Gott erwählt die Armen in der Welt? In dem kleinen Buch Philemon geht es um die Geschichte eines Sklaven. Und in der Offenbarung sehen wir, wie am Ende Gott für Gerechtigkeit für jeden einzelnen Menschen sorgen wird. Der biblische Befund ist klar. Jesus steht auf der Seite der Armen, derer, die sonst niemand will. Die Frage ist nur, auf welcher Seite stehen wir? Ist das alles überhaupt noch relevant? Wie ist denn die Lage dieser Welt? Ich rede von Sklaverei. Gibt es das noch? Die Zahlen sind traurig, fast zum Weinen. 10% der Menschen dieser Welt besitzen 85% des Geldes auf dieser Welt. Menschen, die fließendes Wasser, ein Dach über dem Kopf, Klamotten zum Anziehen, Essen und ein Transportmittel zur Verfügung haben, zählen zu den reichsten 15% dieser Welt. Ich würde stark vermuten, dass jeder von uns darunter fällt. Wir sind die reichsten 15% dieser Welt. Ich war letztens geschockt, als ich die Tagesschau gesehen habe. Es ging um die steigende Armutsrate in Deutschland. Und dort wurde gesagt, wenn in Deutschland ein Mensch weniger als 930 Euro im Monat verdient, dann gilt er per Definition in Deutschland als arm. Wenn ich dazu die Zahl lese, dass 50% der Weltbevölkerung von weniger als 2 US-Dollar am Tag leben, 1,50 Euro, dann verstehe ich das nicht so ganz. Während wir diesen Gottesdienst feiern, sterben 1000 Kinder. Warum? Warum kommt es nicht in der Tagesschau? Weil es immer passiert, weil sie verhungern. Ich wohne ja in Heidelberg mit meiner lieben Frau und ich habe letztens die Zeitung gelesen und mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Und ich habe einen Artikel gelesen, der mir ganz neu mich sensibilisiert hat für dieses Thema. In Heidelberg, direkt vor meiner Haustür, gab es ein Bordell. Und dieses Bordell in Heidelberg vor meiner Haustür, hier im braven, guten Deutschland, wurde von Menschenhändlern betrieben. In diesem Bordell gab es eine Sex-Flatrate. Für 60 Euro konnten Männer da hingehen und so viel Sex haben, wie sie wollten. Wer waren die Frauen, die dafür herhalten mussten? 20 junge rumänische Frauen, manche unter 18. Sie mussten teilweise bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten und bis zu 50 Kunden pro Nacht bedienen. Sie kamen da nicht raus, sie waren da gefangen. Es gibt heute mehr als 30 Millionen Sklaven weltweit. 80% Frauen, 50% Kinder. Das sind mehr Sklaven, als es jemals in der Geschichte der Menschheit gab. Damals hat umgerechnet ein Sklave 30.000 Euro gekostet. Heute kostet ein Sklave nur noch 70 Euro. Jeder von uns hier kommt täglich mit Sachen in Kontakt, die von Sklaven hergestellt wurden. Das sind die Socken, die wir tragen, die Unterwäsche, die wir tragen, die Schokolade, die wir essen, der Kaffee, den wir trinken. Zahlen wie diese schocken uns, zu Recht, aber sie gehen vergessen. Aber was nicht vergessen geht, sind Schicksale, Menschen, denen wir begegnen, Geschichten, die wir hören. Als ich vor 5 Jahren in Mosambik war, bin ich mit den Missionaren, wo ich war, auf eine Müllkippe gegangen. Eine Müllstadt war das eher, größer als die gesamte Fläche unserer Kirchenanlage. Da ist der Müll von der ganzen Hauptstadt Maputo hingekommen. Und in diesen Müllbergen haben Kinder gelebt. Das waren die Ärmsten der Armen. Die hatten nichts außer dem, was sie in dem Müll gefunden haben. Die haben den Müll anderer gegessen. Die haben den Müll anderer angezogen. Die sind auf dem Müll anderer gestorben. Wie könnte ich das vergessen? Wie könnte ich die Reste, die auf meinem Teller, die Essensreste, wegschmeißen? Wenn ich weiß, dass wir in Deutschland hier die Hälfte aller Lebensmittel, die wir haben, wegschmeißen. 20 Millionen Tonnen jedes Jahr. Es gibt genug zu essen auf dieser Welt. Wir schaffen es nur nicht, das zu verteilen. Richtig. Armut in dieser Welt ist nicht schade, sondern sie ist ein zum Himmel schreiendes Unrecht. Und da ist Gottes Herausforderung an uns Christen, als Gemeinde, Auf welcher Seite stehen wir? Was machen wir mit dieser Erkenntnis des Charakters Gottes, dass er ein Herz für die Armen hat? Stehen wir auf wie Wilberforce und Bonhoeffer oder verstecken wir uns in unserem System? Ich will ein paar konkrete Schritte geben. Das ist so eine Riesenaufgabe, die vor uns liegt. Was können wir da konkret tun? Wie können wir das angehen? Der erste Schritt ist, sich informieren, damit die Zahlen zu Gesichtern werden. Geschichten lesen, gucken, wo die Armut am größten ist. Manchmal ist es vielleicht auch nötig, einen Kurzzeiteinsatz zu machen, dorthin zu reisen, vor Ort zu helfen. Dann wird mir oft gesagt, aber Manuel, das kostet vielleicht 1.000 Euro. Dann sage ich, ja, das kann sein. Aber du könntest entweder einmal 1.000 Euro geben oder einmal 1.000 Euro investieren, dass du dahin gehst und dann vielleicht dein Herz gebrochen bekommen und noch viel mehr geben. Wir können die Bibel nochmal ganz neu auf dieses Thema lesen, uns vielleicht eine eigene Bibelmarkierfarbe anlegen für dieses Thema. Wir können beten, dass dieses zum Himmel schreiende Unrecht aufhört. Bewusster einkaufen, nicht in Discounter gehen, wo bekannt ist, dass sie mit Menschen, dass Kinder die Ware hergestellt haben. Fairtrade-Produkte kaufen, wenn wir denn das Geld dazu haben. Wir können unser Geld in Menschen investieren, statt es zu bunkern. Unser Geld kann auf der Bank mit Zinsen wunderbar wachsen oder ich kann mein Geld an Kinder geben, die sonst verhungern würden. Ich kann eine Patenschaft vielleicht anfangen. Ich kann Geld an Frauen geben, die aus Prostitution aussteigen wollen, aber nicht das Geld haben für eine Umschulung. Dann wächst mein Geld in Menschen weiter. Sich der Problematik bewusst sein, in einem Bewusstsein leben, das betrifft dann alles. Unser Umgang mit Essen, kaufen wir zu viel, schmeißen wir das weg. Unser Umgang mit Strom, unser Umgang mit Wasser, unser Einkaufsverhalten allgemein. Kreativ werden, wie können wir mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, das bekämpfen? Das muss jeder für sich finden. Ein Weg für meine Frau und mich war, diesen Kalender zu erstellen. Und da möchte ich nochmal jedem ganz herzlich danken, der den gekauft hat. Wir konnten alle verkaufen, das sind, glaube ich, 1 oder 2 Kalender übrig. Und wir konnten insgesamt 3.900 Euro an 2 Kinderheime in Thailand spenden. Ein herzliches Dank an jeden, der da was gekauft hat. Oder vielleicht ist auch ein konkreter Schritt, unsere neuen Freunde, die öfters unser Gemeindehaus vor der Tür belagern, für Jesus zu gewinnen. Ich glaube, die sind auch ganz schön arm dran. Ich habe mich mit so manchem von ihnen unterhalten und da fallen Sätze wie, was bin ich schon wert? Die haben ihre Gründe, weshalb sie hierher kommen. Die sind nicht gern zu Hause, denke ich, die meisten von ihnen. Was für eine Chance uns da Gott bietet, die Armen vor unsere Tür zu bringen. Wie schön wäre es, wenn sie Jesus in uns entdecken und keine Beschimpfungen an den Kopf geschmissen kriegen. Und es geht nicht mit einem Gespräch. Man kann nicht sich einmal dazusetzen und erzählen, Jesus liebt dich. Das hilft nicht viel, das kostet Zeit. Man muss Zeit in sie investieren, sich in ihr Leben investieren. Und wer jetzt heimgeht mit einem schlechten Gewissen und vielleicht 100 Euro spendet, um sein Gewissen zu erleichtern und seinen Dauerauftrag um 20 Euro erhöht, der hat mich falsch verstanden, glaube ich. Die Predigt, das sollte ein Versuch sein, neu zu betonen, wie sehr Gottes Charakter, wie sehr sein Herz für die Armen schlägt und ein allgemeines Neudenken sein, was das mit uns macht, wie wir dieses Herz weitergeben können. Ich möchte mit einem Zitat von Kaiser Julian enden, welches er zur Zeit der ersten Christen über die Christen gesagt hat. Das Christentum hat sich besonders dadurch ausgebreitet, dass den Fremdlingen mit so viel Liebe begegnet wird. Ebenso dadurch, dass sie sich um die Beerdigung der Toten kümmern. Es ist ein Skandal, dass es unter den Juden keinen einzigen Bettler gibt und dass die gottlosen Galiläer nicht nur für ihre eigenen Armen sorgen, sondern auch noch für die unsrigen. Während unsere eigenen Leute vergeblich auf die Hilfe warten, die wir ihnen gewähren sollten. Wie wunderbar. Die ersten Christen haben das gelebt. Die haben sich um ihre eigenen Armen gekümmert und noch um die der anderen. Die haben gegeben, was sie hatten. Und das hat Auswirkungen gehabt, die selbst der Kaiser noch mitbekommen hat. Möge unser Umgang mit den Armen, mit denen, die sonst keiner haben will, mit den Geringen und Letzten, genauso Gottes Charakter und seine Herrlichkeit widerspiegeln und zeigen, dass er es ist, der in uns lebt. Amen.